Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Regierungsmedienkonferenz. Im Kabinett ging es heute um die Maßnahmen zur Landesfamilienförderung und dazu begrüße ich hier recht herzlich die Familienministerin Heike Werner und ich begrüße sehr herzlich den Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, Herrn Fasko. Gut. Im Anschluss wird Frau Werner auch noch darüber berichten, wie unsere Senioren hier fleißig mitwirken im Freistaat Thüringen. Doch zunächst erstmal zum Familienförderbericht. Bitte schön, Frau Werner.
Ja, herzlichen Dank und schönen guten Tag auch in die Runde. Ich bin heute wirklich sehr stolz, über unsere Familienförderung im Freistaat Thüringen berichten zu können. Und Sie werden sich wahrscheinlich fragen, warum nun Herr Fasko mit dabei ist. Das Geheimnis werden wir aber erst später lüften. Zunächst vielleicht etwas zur Historie und zu unserem Familienförderung grundsätzlich. Zunächst will ich betonen, dass wir im Freistaat Thüringen einen sehr weiten Familienbegriff gewählt haben. Das heißt, dass er auf der einen Seite ganz bewusst die Seniorinnen und Senioren mit einschließt, zum anderen aber auch ein weites Familienmodell begreift. Also das heißt, dass eben Familien für uns Gemeinschaften sind, in der Menschen dauerhaft füreinander Verantwortung übernehmen, sich gegenseitig unterstützen und das unabhängig davon, welche Lebensform sie leben, welche sexuellen Orientierung sie sind oder vom Alter. Das ist wichtig, weil dieser Familienbegriff unterstreicht zum einen die Vielfalt von Familien, aber auch die Akzeptanz, die aus unserer Sicht absolut wichtig ist und heute natürlich wichtiger denn je. Davon geprägt, von diesem Familienbegriff ist auch unsere Familienförderung, unsere neue. Und lassen Sie mich aber ganz kurz zurückschauen. Die Landschaft der Thüringer Familienförderung war bis Ende 2018, wie in den meisten Bundesländern, von verschiedenen Einzelfördermaßnahmen geprägt. Also das heißt, es gab Einzelförderprogramme zum Beispiel für Familienzentren, für Ehe-, Familien-, Lebensberatungsstellen, für Thüringer Eltern-Kind-Zentren, für Maßnahmen der Familienerholung und Familienbildung, Familienverbände oder Frauenzentren. Die bewilligende Stelle war damals die GFAW, also die Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung, die jetzt im Landesverwaltungsamt integriert ist, gemeinsam mit meinem Haus und der damals noch bestehenden Stiftung Familien sind. Das heißt, mit diesen Förderungen hat quasi das Land mehr oder weniger entschieden, welche Einrichtungsarten vor Ort gefördert werden, welche benötigt werden und vor allem auch in welchem Umfang. Und man muss noch dazu sagen, dass beispielsweise Senioreneinrichtungen und Begegnungsstätten oder Seniorenbüros gar nicht inbegriffen waren in die damalige Förderung, weil eben der Familienbegriff damals noch sehr stark ans SGB VIII ausgelegt oder angelehnt war. Das heißt, dass nur Familien mit Kindern mit maximal 27 Jahren hier mit inbegriffen waren. Und Landkreise und kreisfreien Städte waren von den Planungen im Prinzip ausgeschlossen, haben sich zum Teil auch nicht finanziell beteiligt. Was also mit dieser Förderstruktur nicht berücksichtigt werden konnten, waren spezifische Fragen aus dem regionalen Umfeld, beispielsweise, wer lebt eigentlich im Einzugsgebiet, welche Bedarfe haben die verschiedenen Zielgruppen und gibt es vielleicht vor Ort auch schon andere Einrichtungen, also sogenannte Doppelstrukturen. Wir haben deswegen die Familienförderung neu strukturiert. Wir haben damit begonnen in den Jahren 2016 bis 2018 mit ganz vielen Akteuren und Ziel sollte sein, die kommunale Verantwortung für die Planung von Einrichtungsstrukturen für Familien und Seniorinnen und Senioren zu stärken, sie finanziell stärker zu unterstützen und das Land selbst natürlich trotz alledem in die Pflicht zu nehmen, nämlich für eine überregionale Strukturplanung. Das neue Familienförderungssicherungsgesetz trat am 1. Januar 2019 in Kraft und hat eine Trennung vollzogen von regionaler und überregionaler Förderung. Und die Landkreis- und kreisfreien Städte wurden zu integrierten Planungen Verpflichtung. Das heißt, wir haben die bestehenden Förderprogramme verschmelzen lassen in das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen. Das ist die regionale Bedarfsplanung und die Förderung von Angeboten und Familien und Senioren zukünftig also in die Hände der Landkreis- und kreisfreien Städte gelegt und das neue Modell hat auch eine überregionale Planung mit beinhaltet, gemeinsam mit dem Landesfamilienrat. Dieses neu geschaffene zweistufige Modell ist deutschlandweit einmalig. Es findet große Beachtung. Das heißt, bei uns wird hier immer mal nachgefragt, wie das genau funktioniert, wie wir das entwickelt haben. Und auch diese Teilung von überregionaler Förderung und regionaler Förderung ist unter großer Beachtung, weil es uns eben auch ermöglicht, landesweite Strategien zu etablieren, aber eben auch lokale Lösungen zu entwickeln, entsprechend eben der Anforderungen, der Bedarfe der Menschen vor Ort. Warum war uns das so wichtig, die Kommunen hier stärker in die Verantwortung, aber eben auch mehr Autonomie zu geben? Natürlich wissen die kommunalen Akteure am allerbesten, welche Bedarfe und Bedürfnisse Familien und ältere Menschen vor Ort haben. Deswegen haben wir unter anderem entsprechende LSZ-Beauftragte etabliert, also Beauftragte über das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen, die genau die Kommunen unterstützen sollen, diese Angebote und Einrichtungen dort zu planen, wo die Familien leben und entsprechend dem, was sie brauchen. Ein Beispiel, wir wissen, dass Mobilität eher ein Thema für ländliche Regionen ist im Vergleich zu kreisfreien Städten. Deswegen bestand ein Ziel der neuen dieser neuen Richtlinien, dass wir wegkommen von den bestehenden KOM-Strukturen oder diese KOM-Strukturen, also sowas wie Familienzentren und so weiter, in die die Familien gehen, zu ergänzen mit zunehmenden G-Strukturen. Das heißt, dass die Einrichtungen oder die Angebote zu den Familien gehen. Ich werde nachher noch mal kurz erläutern, was für Beispiele es in dem dazu gibt. Aber zunächst, wie nun das Landesprogramm sich finanziert, beziehungsweise wie diese finanziellen Mittel an die Landkreise und kreisfreien Städte weitergegeben werden. Wir haben dazu verschiedene Indikatoren, die also bestimmen, wie hoch die Fördersumme für den jeweiligen Landkreis oder kreisfreie Stadt ist. Das heißt, zum einen natürlich die Bevölkerungszahl, zum zweiten der Anteil der älteren und der jüngeren Menschen in der Bevölkerung. Wir beziehen die Armutsquote mit ein, aber natürlich auch die Bevölkerungsdichte. Und im Ergebnis ist es so, dass ländliche Landkreise durchschnittlich mehr Förderung als kreisfreie Städte erhalten und man muss sagen, zum Teil überhaupt mehr erhalten, als es vor unserem LSZ der Fall gewesen ist. Das heißt, dass die ländlichen Räume und ihre spezifischen Gegebenheiten in der Förderung nun besser berücksichtigt werden, was mir ein sehr großes Anliegen war. Denn vorher haben vor allem die Städte profitiert und ich würde davon ausgehen, dass wir jetzt ein ausgewogenes Verhältnis der Förderung haben. Ein Beispiel, das signifikant ist, ist das Altenburger Land. Dort gab es beispielsweise vor 2017 eben die etablierten Familieneinrichtungen, also Familienzentrum, Erziehungsberatungsstelle und das Land, der Landkreis erhielt vom Land 70.000 Euro Landesförderung. In diesem Jahr, im Jahr 24, hat der Landkreis rund 800.000 Euro an Landesmitteln für die regionale Familienförderung beantragt und verwendet diese Mittel für vor allem mobile und die genannten zugehenden Angebote, beispielsweise Dorfkümmerer, die sich eben in ländlichen Räumen gut eignen, um die Menschen zu erreichen. Aber ich habe mir auch ein beispielsweise mobiles Familienzentrum im Altenburger Land angeschaut. Das heißt, das Familienzentrum fährt also in die Region, um dort Menschen, die das Angebot brauchen, auch zu unterstützen. Dieses Förderprogramm, von dem ich schon gesagt habe, dass in den Jahren 2016 bis 2017 erste Vorbereitungen getroffen wurden mit vielen Akteuren, die wir mit einbezogen haben, haben wir auch zunächst modellhaft ausprobiert. Das heißt, im Jahr 2018 haben die Modellkommunen im Altenburger Land und im Kyffhäuserkreis erstmalig dies ausprobiert, dort entsprechende Erfahrungen gesammelt und wir haben diese sogenannten Planstellen in den Landkreisen und kreisfreien Städten schon zu diesem Zeitpunkt Zeitpunkt etabliert, um eben dann die Überführung des Landesprogrammes verbessern oder überhaupt ermöglichen zu können. Das heißt, die Gesamtförderung des Landes stieg zum ersten Mal von 4,3 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 7,8 Millionen Euro im Jahr 2018. Und inzwischen, also in diesem Jahr, stehen für das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen 17,6 Millionen Euro zur Verfügung. Und es zeigt, dass das Landesprogramm zum einen erfolgreich ist, denn natürlich musste auch der Landesgesetzgeber, also der Haushaltsgesetzgeber, dies mit unterstützen. Aber natürlich wird es auch in den Kommunen sehr, sehr gut angenommen. Und um ein paar Beispiele zu nennen, was aus diesen Fördermitteln finanziert wird, das sind beispielsweise zwei Bürgerbusse im Kyffhäuserkreis und im Unstrut-Hainich-Kreis für jährlich rund 50.000 Euro. Das ist ein Pflegestützpunkt beispielsweise in Suhl oder ein Pflegeinformationszentrum im Ilm-Kreis. Das sind immerhin 67 Dorfkümmerinnen und Dorfkümmerer, die in den Gemeinden unterwegs sind, um eben also die Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort konkret unterstützen. Weitere 720.000 Euro werden für sogenannte Mikroprojekte ausgezahlt. Mikroprojekte sind so kleine finanzielle Mittel, mit denen Vereine, aber auch Sachmittel unterstützt werden können, um beispielsweise öffentliche Orte für Begegnungen zwischen den Generationen attraktiver zu gestalten. Also die Parkbank wäre ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel aus den Landesmitteln gemeinsam mit dem Agathe-Programm werden auch die 5 Gesundheitskioske im Unstrut-Hainich-Kreis mitfinanziert. Auch das, denke ich, ein gelungenes Beispiel, wie sich regional unterschiedlich, aber eben entsprechende Bedarfe vor Ort diese Förderungen und Angebote verändern. Wichtig ist, dass dies Ganze durch integrierte Sozialplanung beteiligt, darauf basiert. Das will ich auch ganz kurz erklären. Wir haben im Bereich der sozialen Förderung in den Landkreisen, kreisfreien Städten eine starke Versäulung. Das heißt, man hat in den Fachbereichen der Familienförderung hat man die Kindergartenplanung, die Schulnetzplanung, die Jugendhilfeplanung, frühe Hilfen, alte Hilfeplanung und so weiter, was zum Teil nebeneinander agiert hat. Und mit der integrierten Sozialplanung soll diese Versäulung aufgelöst werden und können enger diese Angebote miteinander verzahnt werden. Ein Beispiel, ich habe die Frage der Thünger-Eltern-Kind-Zentren angesprochen. Der Wartburg-Kreis hat beispielsweise keine Familieneinrichtungen in den ländlichen Regionen. Das ist auch nachvollziehbar. Aber sie nutzen jetzt die Thünger-Kindergärten, bauen diese weiter aus zu Eltern-Kind-Zentren. Und diese Eltern-Kind-Zentren sind dann in den Regionen für alle Familien, für alle Generationen im Sozialraum verfügbar. Und es können auch mobile Beratungsangebote aus den größeren Gemeinden dann in diesen Eltern-Kind-Zentren angeboten werden. Das heißt also, diese integrierte Sozialplanung ist eben nicht nur die Analyse, sondern es geht darum, gemeinsam mit den Akteuren Ziele zu erarbeiten, die konkreten Maßnahmen zu entwickeln und eben auch geeignete Projektträger zu finden, um diese Ziele und Maßnahmen auch umsetzen zu können. Ich habe sehr viel über die lokale und die regionale Familienförderung gesprochen. Noch etwas zur überregionalen Familienförderung. Ich habe es gesagt, das Land will sich hier an dieser Stelle natürlich nicht aus der Pflicht nehmen. Und zur Umsetzung der überregionalen Familienförderung haben wir einen Landesfamilienrat, der uns genau dabei unterstützt, diese überregionale Förderung gut umzusetzen und weiterzuentwickeln. Und dieser Landesfamilienrat setzt sich aus weit über 20 Familien- und seniorenpolitischen Akteuren zusammen, also die Kirchen, die Liga der Wohlfahrtsverbände, verschiedene Interessenverbände, der Landesseniorenrat, der Landesjugendhilfeausschuss, auch die Thüringer Landesmedienanstalt und andere Arbeitsgemeinschaften, aber auch der Gemeinde- und Städtebund sind hier miteinander verbunden. Auch hier geht es darum, integriert zu agieren, also die Versäulung, die es immer noch natürlich überall gibt, auch zu überwinden. Der Landesfamilienrat wurde 2020 gegründet. Er trifft sich regelmäßig. Es geht zum einen natürlich um die Vernetzung, aber auch um die Fortschreibung und Umsetzung der Landesfamilienförderpläne. Der Landesfamilienrat wird auch beteiligt inzwischen an Gesetzgebungsverfahren, beispielsweise jetzt auch bei der Erarbeitung des Thüringer Ehrenamtsgesetzes. Der Landesfamilienrat erstellt auch den Landesfamilienförderplan. Dieser Landesfamilienförderplan ist einmal pro Legislaturperiode weiterzuentwickeln. Der erste galt von 2021 bis 2023. Jetzt der zweite Landesfamilienförderplan von 24 bis 26. Im Haushaltsjahr 24 stehen fast 2,4 Millionen Euro für diese überregionalen Einrichtungen, Projekte und Maßnahmen zur Verfügung. Daraus finanziert werden beispielsweise die Familienverbände und Familienorganisationen. Es wird Familienerholung und Familienbildung daraus finanziert, aber auch Einzelprojekte und Modellprojekte, wo wir im Landesfamilienrat festgestellt haben, dass die von besonderer strategischer Bedeutung sind für Familienförderung. Das sind beispielsweise sehr viele Themen im Bereich der Medien, aber auch die Mehrkind-Familienkarte wird aus diesem Topf mit finanziert. Wir haben also im Jahr 24 rund 2,4 Millionen Euro für die überregionale Familienförderung, dann zusätzlich aus dem Landesprogramm die 17,6 Millionen Euro und das sind immerhin fast 20 Millionen Euro, die es nun gibt für Thüringer Familien, Seniorinnen und Senioren und dann zusätzlich natürlich auch noch die Mittel, die Kommunen mit einsetzen. Ich denke, das zeigt deutlich, dass sowohl dem Land als auch den Kommunen die Familien, Senioren und Senioren besonders wichtig sind und ich bin wirklich sehr stolz darüber, dass wir alleine als Land die Summe mehr als vervierfacht haben. Wie gesagt, das sind die Landesmittel und die kommunalen Mittel kommen an dieser Stelle noch dazu. Der Landesfamilienrat arbeitet natürlich nicht nur an dem Familienförderplan, sondern auch dazwischen. Es gibt Arbeitsgruppen und an dieser Stelle will ich einen ganz großen Dank aussprechen an die vielen Beteiligten aus dem Landesfamilienrat, weil man sich intensiv einbringt, weil wir gemeinsam auch intensiv diskutieren, auch kritisch diskutieren, aber eben gemeinsam versuchen, auch Lösungen zu finden. Im Moment gibt es drei Arbeitsgruppen, die aus dem Landesfamilienrat gespeist sind. Eine bearbeitet Qualitätsstandards für Familien, Verbände und Organisationen. Das zeigt, dass Qualität uns an dieser Stelle gemeinsam sehr wichtig ist. Dann geht es natürlich in der AG, diesen Familienförderplan weiterentwickelt. Und eine dritte laufende Arbeitsgruppe ist diese zur digitalen Bildung unter Federführung der Thüringer Landesmedienanstalt. Und hier kommt nun Herr Fasko mit ins Spiel. Das ist von Anfang an klar gewesen im Landesfamilienrat, dass das Thema Digitalisierung und Medienbildung sowohl für Familien als auch für Seniorinnen und Senioren von besonderer Bedeutung ist. Wir wollen, dass alle Menschen, besonders auch ältere Menschen, natürlich nicht Gefahr laufen sollen, bei der Digitalisierung abgehängt zu werden. Und der Zugang zur digitalen Welt soll erleichtert werden. Aber eben, wir müssen auch fit gemacht werden, alle zusammen für diese digitale Welt. Es gibt ein Netzwerk Senioren-Medienbildung, das genau die verschiedenen Akteure in dem Bereich versucht, miteinander zu verzahnen. Dazu wird Herr Fasko nachher noch ein paar Worte mehr sagen. Ein letzter Punkt, der Thüringer Familienbegriff, ich habe ihn am Anfang angesprochen, ist einer, der die Familien insgesamt in den Blick nimmt, aber auch die Seniorinnen und Senioren insgesamt. Und es ist deswegen auch so wichtig, weil natürlich wir eine demografische Entwicklung haben, die dazu führt, dass wir ein älter werdendes Land sind. Das liegt auch daran, dass Menschen älter werden. Das ist gut und schön. Aber es liegt natürlich auch daran, dass nach der Wende viele Menschen auch weggegangen sind. Insofern haben die ostdeutschen Bundesländer und insbesondere Thüringen da hier auch eine besondere Situation. Und deswegen müssen eben die Maßnahmen zur Seniorenförderung ganz wichtiger Bestandteil des Landesfamilienförderplans sein. Und auch hier haben wir Seniorenprojekte beispielsweise aufgestockt und haben die erweitert. Es wurde jetzt auch nochmal das Familienbild, das Leitbild für Thüringen im Landesfamilienrat ja gemeinsam weiterentwickelt. Das letzte stammt aus dem Jahr 2012. Die Anpassung war dringend notwendig, weil sich natürlich die Bedingungen für Familien verändert haben. Also aufgrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kinderbetreuung, Pflegeberufstätigkeit, aber auch Fragen wie der Wandel der Arbeitswelt, Digitalisierung und so weiter, das sind alles Dinge, die auf Familien extremen Einfluss haben. Und das wollten wir in unserem Familienleitbild berücksichtigen und vor allem auch, was sich daraus ergibt, nämlich Familien brauchen ausreichend Mittel, sie brauchen funktionierende Infrastrukturen, Strukturen, vor allem auch Zeit füreinander. Und wir haben gesehen, dass Familien Unglaubliches leisten können. Aber das ist, denke ich, die Aufgabe der Gesellschaft, den Familien an dieser Stelle auch etwas zurückzugeben. Insofern ist dieses Leitbild ein Leitbild, das faktisch fünf Kernpunkte enthält, die ich jetzt gar nicht weiter aufzählen will, die aber als Leitbild gedacht sind, an denen sich alle Akteure, ob auf Landes-, auf kommunaler Ebene orientieren sollen und auch wollen. Das haben wir heute auch im Kabinett gemeinsam auch so besprochen, um eben Familien und ihre Strukturen, die sie brauchen, zu stärken, um die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen in Stadt und Land sicherzustellen, um Bildungs- und Betreuungsstrukturen weiterzuentwickeln, genauso aber Dinge wie Gesundheits- und Pflegeversorgung, Wohnen und Mobilität mit in den Blick zu nehmen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir das gemeinsam so geschafft und erarbeitet haben und würde jetzt gern das Wort weitergeben an Herrn Fasko, der zum Thema der Medien ganz allgemein etwas sagen würde.
Genau, vielen Dank, Frau Ministerin. Und ich übergebe gern zu den Maßnahmen der Medienbildung an Herrn Fasko.
Danke, Frau Ministerin, Frau Seewelt. Ich sage ganz ehrlich, Medien und Digitalität umgibt uns alle, Familie, Senioren, Senioren, jüngere Menschen. Das ist ein Thema, gerade wir haben gerade über KI geredet, das ist ein Thema, das wirklich Gesellschaft verändert und deswegen braucht es auch Medienkompetenz, Medienbildung. Die kleiner Spoiler, die TLM, die Thüringer Landesmedienanstalt, ist ja kein Teil der Landesregierung, Anstalt des öffentlichen Rechts, staatsfern organisiert und finanziert. Und wir sind einerseits, nur das nochmals gesagt, Aufsicht, repressiv gegen gerade privaten Rundfunk oder im Interesse auch des privaten Rundfunks und im Blick auf das Internet, aber auch ganz stark zweites großes Thema präventiv unterwegs. Das heißt Medienbildungsanbieter und am Rande nur, ich bin Beauftragter für das Thema Medienbildung für alle deutschen Landesmedienanstalten, kann also auch ein klein bisschen einen Blick darauf werfen, was andere Länder machen. Und da muss ich schon sagen, Chapeau, in Thüringen läuft sehr viel. Frau Ministerin hat mich vor Jahren gebeten, im Landesfamilienrat mitzuwirken. Und warum geht's im Landesfamilienrat? Wir haben es gerade eben gehört. Aber wir haben vor allem, das war so quasi uns ein bisschen im Gespräch auch dann zugeworfen, wir haben gesagt, das Thema digitale Bildung stärker in den Fokus zu nehmen für Familie und für Senioren und Senioren, das braucht es wirklich. Und da habe ich dann gerne die Bitte übernommen, die Arbeitsgruppe für diese beiden Bereiche dann zu organisieren, die Stakeholder zusammenzurufen, dann auch die Ziele zu definieren, ein Konzept zu entwickeln. Es wurden dann auch Ausschreibungen gemacht, davor natürlich die Mittel organisiert. Wir haben das dann auch teilweise ist vom Ministerium vergeben worden. Und jetzt geht es gerade daran, die entsprechenden Themen umzusetzen und konkrete Dinge auf den Weg zu bringen. Ich habe vier Messages, vier konkrete Dinge, die ich vermitteln will. Erstens, in Thüringen haben wir, das gibt es aus meiner Sicht in keinem anderen Land, die ganze Bildungskette, wirklich die ganze Bildungskette im Blick, auch eben jetzt immer stärker Familien und Senioren. Das zweite ist, Bestehendes wird ausgebaut. Das dritte, dass wir neue innovative Projekte auf den Weg bringen und man muss eins sagen, als viertes, Medienbildung ist ein Marathon, kein Kurzstreckenlauf, dazu gleich noch ein Satz mehr. Message 1, Medienbildung entlang der ganzen Bildungskette. Das heißt eigentlich, nicht irgendwie nur in Schule oder nur für einen Bereich es zu machen, sondern anzufangen in der Kita, über Schule, Elternarbeit, weiterführende Schule, außerschulische Arbeit, dann in die Familie zu gehen, in die Seniorenwelt und das, sogar noch die kulturelle Medienbildung. Also das rund zu machen, das ist unser Ziel, ist auch gelungen. Als Landesmedienanstalt sind wir hier sehr, sehr stark unterwegs. Die Landesregierung und auch viele Ressorts sind hier ganz stark. Und ich weiß, also auch der Thüringer Bildungsplan bis 18 beschreibt es ja schon, wie wichtig es ist, junge Menschen. Aber ich glaube, immer mehr ist klar geworden, auch in diesen Zeiten von Desinformation, von Manipulation, dass auch Erwachsene, Eltern, ältere Menschen auch Hilfe, Unterstützung, aber auch ist ja immer Hohlschuld, die Medienbildung, aber auch dann die Angebote bekommen sollten über diese Themen, die sie interessiert und die auch Welt und unsere digitale Welt ausmacht, auch sich entsprechend fit zu machen. Wir haben früh und eng zusammengearbeitet, vor allem im Sozialministerium und deswegen ganz kurz im Einzelnen, was da gelaufen ist. Im frühkindlichen Bereich, zum Beispiel nur Kitas, ist Medienbildung mittlerweile Teil der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. In der Schule, auch nur kleiner Auszug, weil da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, haben wir schon seit Anfang der 2000er Jahre den Kurs Medienkunde für die Klassen 1 bis 10. Jetzt beginnt auch das neue Schulfach Medienbildung und Informatik. Es startet im Sommer für die 5. Klassen. Es gibt noch ein anderes Land, das ein ähnliches Projekt hat, aber dort ist der Schwerpunkt stärker auf der Informatik. Und hier ist auch schon durch den Namen Medienbildung, fit sein für die digitale Welt, im Schwerpunkt der Zielrichtung dieses neuen Schulfaches. Außerschulische Bildung, drittes Thema. Der Landesjugendförderplan unterstützt die Medienbildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Das ist schon eine tolle Sache. Kennen wir so gar nicht aus anderen Ländern, in dem Maße zumindest. Da läuft also auch Medienbildung für die außerschulische Jugendarbeit zum Beispiel. Und natürlich jetzt alle Generationen, das heißt Familien und Senioren ganz stark in den Blick nehmen. Da wird Medienbildung mittlerweile gefördert, finanziert, auf den Weg gebracht. Und nur am Rande, wir werden in Kürze auch eine neue Fachstelle strategische Planung für Medienbildung haben. Da macht das Sozialministerium, das Bildungsministerium, die Staatskanzlei und wir die TLM mit. Und es soll bei der TLM dann auch stehen und auch ein gutes Stück diese Themen mithelfen, um auf den Weg zu bringen. Also Fazit. Bei dieser ersten Message, Medienbildung in der digitalen Welt ist wichtig. Und in Thüringen ist es ein Thema von der Kita bis zum Seniorenheim. Zweites Thema, Message, bestehende Projekte festigen, intensivieren. Da kann ich Ihnen sagen, zum Beispiel, wir haben es eben gesehen, gibt es Medien in der Familie, MAIFA von Mitmedien e.V. Das ist erhöht worden, wird weitergeführt, ist eine bestehende, wichtige Maßnahme, wo man in die Familien geht, Elternabende macht etc. pp. Ein weiteres Projekt, auch von Mitmedien e.V., ist aktiv mit Medien, geht speziell an Senioren und Senioren. Jetzt schon wird weitergeführt, man geht raus und macht gerade mit Peer-to-Peer, also mit zielgruppenbezogener Unterstützung, macht man quasi Seniorenmedienbildung. Beide Projekte quer durch alle Altersgruppen werden weitergeführt. Dritte Message, Neues machen. Und da ist auch gerade der Landesfamilienrat ganz toll gewesen, diese ganzen Stakeholder-Ideen sind entwickelt worden, was kann man tun? Und man muss eins sagen, Medienbildung ist wirklich enorm schwer. Wir haben es in der Schule gemerkt, die Thüringer waren sehr früh als erstes Land hier gerade in Schule unterwegs. Man muss da ganz lange bohren, ganz viel überzeugen, viele Ängste abbauen und das muss man auch natürlich bei den Themen, wenn es um Familienmedienbildung und Seniorenmedienbildung geht. Ab dem 1. Mai 2024 unterstützt der Deutsche Kinderschutzpunkt Thüringen mit der Prozessbegleitung bei dem Projekt Digitale Medien in der Arbeit der Familieneinrichtung und hilft den Familieneinrichtungen, die natürlich mit einem, ich sag mal, iPad nicht geholfen sind. Die müssen wirklich gecoacht werden und natürlich soll dann auch vor Ort, wenn Familien dort auch entsprechende Freizeiten und andere Dinge machen, dann sehr hochrangig und sehr gut und qualitativ hochwertig dann auch entsprechende Projekte laufen. Ein zweites Projekt ist das Projekt Digitale Engel in Thüringen. Das wird Deutschland sicher im Netz realisieren und da gehen sie vor Ort mit Bussen raus, gerade im ländlichen Raum und da wird aufgeklärt, da ist der Bus voll mit Material und mit Geräten und man kann gerade ältere Menschen ganz fit machen, aber Familien genauso. Und vielleicht noch ein Projekt, das wird Arbeit und Leben machen, hat die TLM auch ein bisschen mit angestoßen und die Thüringer Bürgerradios, die machen das Projekt ab dem 1. Juni diesen Jahres, Generationenecho, Seniorinnen und Senioren am Mikrofon. Also den älteren Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Lebenswelten massenmedial auch abzubilden und darzustellen. Das ist gelebte Medienbildung und ist eine tolle Sache. Und wie gesagt, diese Fachstelle strategische Planung der Medienbildung kommt noch dazu in Kooperation von Sozialministerium, Bildung und Staatskanzlei und der TLM. Letzte Message. Ich habe es gerade gesagt, man muss Medienbildung langfristig denken. Das kann man nicht mit Geräten, auch nicht mit vielleicht zwei Kursen oder drei PowerPoints oder vielleicht eine Plakataktion auf den Weg bringen. Und deswegen, Medienbildung ist kein Kurzstreckenlauf, sondern Marathon. Es ist auch für uns alle, gerade wenn wir älter sind, lebenslanges Lernen echt notwendig. Nicht bloß wegen dem Thema KI, das jetzt in aller Munde ist, auch den neuen Geräten. Das ist gar nicht so wichtig, aber zu wissen, wie werde ich irgendwie dazu gebracht, vielleicht lange im Netz zu bleiben? Wer will was von mir? Wem nützt es, was da gerade läuft? Das sind Dinge, die muss man verstehen. Das ist auch ein gut Stück Hohlschuld für uns Erwachsene, natürlich Bringschuld der Gesellschaft für die jungen Menschen. Und vielleicht kann man eins sagen, wie kann man langfristig denken, wie kann man das auch langfristig noch machen? Wir werden diese Arbeitsgruppe im Landesfamilienrat natürlich weiterführen, gerne unter Vorsitz der TLM. Wir werden weiterhin genau mit den Stakeholdern reden, wir werden diese Dinge begleiten, die laufen, wir werden neue Projekte entwickeln und am Ende, denke ich mir, damit Thüringen noch mehr Medienbildung auf den Weg bringen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Fasko. Ja, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da sehe ich Herrn Hutzler von der dpa. Bitte schön.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Ausführungen. Ich hätte drei Fragen. Und zwar das betrifft alles so ein bisschen das Geld, das Sie angesprochen hatten, Frau Werner. Es klang ja mit dieser Doppelstruktur ja auch dann doch ein bisschen auch nach Aufwand, was so Verwaltung angeht und so. Kann man das ein bisschen aufdröseln, wie viel von diesem Geld dann quasi so in die Verwaltung fließt und was tatsächlich in Projekte und Angebote aufgewendet wird? Frage 1. Frage 2 zu diesem offenen Familienbegriff, der ja auch sozusagen zwischen die Senioren mit einschließt, gibt es denn da irgendwie auch Bedenken, dass man da sozusagen in der Förderung zu sehr auf Senioren setzt und nicht eigentlich auf die jungen Familien, die man vielleicht nach Thüringen auch locken will, die vielleicht nicht unbedingt Oma und Opa mitbringen, sondern einfach nur ein gutes Angebot für ihre Kinder brauchen? Und die dritte Frage, Sie haben ja das ein bisschen skizziert, wie die Finanzierung aufgewachsen ist, gibt es denn da so Prognosen oder gibt es denn so Einschätzungen, ist das am oberen Ende der Fahnenstange? Oder ist da in den kommenden Jahren auch noch mehr drin aus Ihrer Sicht?
Ja, also die erste Frage kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Das müsste ich noch mal nachreichen. Aber was ich sagen kann, ist, dass natürlich alle extrem darauf bedacht sind, dass am Ende es Angebote sind, die vor Ort für die Familien zur Verfügung stehen. Also Verwaltungsaufwand natürlich gering gehalten werden soll. Trotz alledem ist eben diese strategische Planung wichtig, um diese Familienbedarfe tatsächlich auch zu erkennen, in Maßnahmen umzusetzen und diese Vernetzung, von der ich gesprochen habe, auch weiter umzusetzen. Und wir wissen auch, wir evaluieren das ja auch regelmäßig, dass es gerade für diese Sozialplanerinnen und Sozialplaner, die es in jedem Landkreis gibt, also diese eine Stelle, auch wichtig ist, immer wieder miteinander sozusagen sich auszutauschen. Was sind Dinge, die gut gelungen sind? Wo müssen wir vielleicht nochmal einen höheren Stellenwert darauf legen, diese gemeinsame Vernetzung und damit auch das Hochhalten von Qualität, das geht eben nur mit den entsprechenden fachlichen Begleitungen. Zum Familienbegriff. Wir haben einen Familienbegriff, der alle Generationen in den Blick nimmt. Aber was dann passiert vor Ort, das ist ja die Entscheidung der jeweiligen Akteure, die es im Landkreis, in der kreisfreien Stadt gibt und die eben schauen entsprechend der Bedarfe von Familien, was braucht es? Ne? Braucht es mehr Familienbegleitung, mehr mobile Angebote? Braucht es vielleicht noch mehr Dorfkümmerer, Dorfkümmererinnen? Also das ist entsprechend der Planungen und der Bedarfe vor Ort, wird das ausgehandelt, gemeinsam dann auch in den jeweiligen Kreistagen, also je nachdem in welchen Strukturen, aber dann parlamentarisch auch abgestimmt und beschlossen. Insofern glaube ich, dass man nicht den einen oder den anderen jetzt dazu sehr vielleicht im Blick hat, sondern eben entsprechend der Bedarfe. Das ist ja der Vorteil an der regionalen Planung. Und was die Finanzierung angeht, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man hier die Finanzierung, dass sie weiter aufwachsen kann. Nicht nur, weil Bedarfe noch nicht alle befriedet sind, wie gesagt, das Leben entwickelt sich weiter, sondern weil wir natürlich auch in den Bereichen auch Tariferhöhungen haben und die müssen sich ja dann in diesen Mitteln auch widerspiegeln. Insofern glaube ich, dass es hier durchaus, wie gesagt, Bedarfe nach oben gibt und der Landtag beschäftigt sich ja auch im Moment damit, wie viel Geld soll, ich sag mal, im Gesetz festgeschrieben werden, soll es eine Dynamisierung geben, das sind Dinge, die also im Landtag derzeit auch diskutiert werden.
Recht vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich jetzt nicht. Dann danke ich erstmal sehr gern Herrn Fasko. Ja, und die Frau Ministerin wird dann auch zum zweiten Punkt zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren ausführen.
Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen heute den Bericht zur Evaluierung des derzeitigen Gesetzes zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Seniorinnen und Senioren vorstellen. Gemäß des § 8 des Gesetzes wird diese Evaluierung federführend durch mein Haus durchgeführt. Und wie gesagt, diese Ergebnisse möchte ich Ihnen jetzt gern vorstellen. Zunächst methodisch gab es verschiedene Methoden, um zu Ergebnissen in diesem Bericht zu gelangen. Das heißt, es gab zum einen Online-Befragungen, Einzel- und Gruppeninterviews mit Mitgliedern des Landesseniorenrates, Seniorenbeauftragten, aber auch kommunalen Verwaltungen. Und an dieser Online-Befragung haben 43 Seniorenvertretungen und 41 Mitarbeitende der kommunalen Verwaltung teilgenommen. Es wurden die Fachreferate aller Thüringer Ministerien befragt, die Thüringer Staatskanzlei und die Landtagsverwaltung zur Beteiligung. Dazu haben wir 74 Fragebögen gehabt aus 7 Ministerien der Staatskanzlei und der Landtagsverwaltung. Es wurden auch noch qualitative Einzel- und Gruppeninterviews durchgeführt, die dann in einem Workshop validiert wurden und die Ergebnisse vertieft wurden. Da waren auch Vertreter der Landesverwaltung, aber auch der Seniorenvertretungen auf Landes- und kommunaler Ebene beteiligt. Das heißt, wir haben keine Mühen gescheut, sondern wir haben vielfältige Methoden eingesetzt und vor allem eine breite Beteiligung der Akteure realisieren können, um eben wirklich repräsentativ die Umsetzung des Gesetzes auf Landes- und kommunaler Ebene abbilden zu können. Diese Ergebnisse des Berichtes und die durch den Bericht abgeleiteten Handlungsempfehlungen wurden am 30. Oktober 2023 durch den Dienstleister vorgelegt. Und was sich daraus schließen lässt, ist zum einen, dass die durch das 2019 novellierte Gesetz geschaffenen Vertretungsstrukturen von allen Akteuren wertgeschätzt werden und als geeignetes Mittel empfunden werden, um die Mitwirkungsbeteiligungsrechte von Seniorinnen und Senioren zu stärken. Der Bericht zeigt aber auch, dass trotz der verbindlichen Etablierung der Seniorenvertretungen auf kommunaler Ebene es große regionale Unterschiede gibt, wie das vor Ort ausgestaltet wird. Gerade die kommunalen Vertretungen wünschen sich mehr gesetzliche Verbindlichkeit bei der Umsetzung ihrer Rechte. Und das bezieht sich vor allem auf die Beteiligungsnotwendigkeit durch die Verwaltungen und die Arbeit in den kommunalen Ausschüssen. Das heißt, der Erfolg ist also sehr stark regional abhängig, auch davon abhängig, inwieweit die ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und Beiräte durch das Hauptamt in den kommunalen Verwaltungen unterstützt werden und welche Wertschätzung das Ehrenamt an dieser Stelle auch erfährt. Für eine stärkere flächendeckende Etablierung der Seniorenvertretung in unserem ländlich geprägten Thüringen fordern die Akteure auch mehrheitlich eine verbindliche Etablierung von Seniorenbeiräten bereits ab einer Gemeinde mit 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Derzeit liegt diese Schwelle bei 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Auf kommunaler Ebene stellt der Evaluierungsbericht fest, dass das Gesetz seine Potenziale zu großen Teilen ausschöpft, um Mitwirkung und Beteiligung zu ermöglichen. Aber es ist auch klar, dass es noch mehr braucht, um die formulierten Ziele auch umsetzen zu können. Das kann sich nicht im Seniorenmitwirkungsgesetz darstellen, sondern bräuchte es beispielsweise Änderungen in anderen Rechtskreisen wie im Kommunalrecht oder bei der Stärkung des Ehrenamtes oder bei einer verpflichtenden Altenhilfeplanung. Auf Landesebene zeigt sich ein etwas anderes Bild. Hier hat der Bericht offenbart, dass die gesetzliche Beteiligung des Landesseniorenrates außerhalb meines Hauses durch die Landesverwaltung eher eine Ausnahme als die Regel darstellt. Das bedauere ich sehr und daraus haben wir auch einen ganz klaren Handlungsauftrag für die Zukunft abgeleitet und auch heute im Kabinett besprochen. Das heißt, die Beteiligung des Landesseniorenrates bei der Umsetzung, Gestaltung von Programmen konkret zur Seniorenpolitik in meinem Haus wird erfolgreich umgesetzt, aber in anderen Ressorts gibt es hier noch sehr großen Nachholbedarf. Deswegen sind wir jetzt dabei oder haben uns gemeinsam mit dem Landesseniorenrat und mit den Ergebnissen und den Handlungsempfehlungen auseinandergesetzt und haben einen Umsetzungsplan gemeinsam erarbeitet, um die Mitwirkung und Beteiligung auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene zu verbessern. Und wir haben hier kurz- und langfristige Ziele gemeinsam formuliert. Zum einen kurzfristig soll der Landesseniorenrat auf Landesebene stärker auch in den anderen Ressorts beteiligt werden. Dazu wollen wir diese Beteiligungsmöglichkeit stärker formalisieren. Das heißt, eine Möglichkeit wäre, dass es zu den Prüffragen für Rechts- und Verwaltungsvorschriften auch eine Frage zur Relevanz für Seniorinnen und Senioren mit eingeführt wird. Und zum anderen wollen wir die Bekanntheit des Landesseniorenrates in den anderen Ressorts nochmal erhöhen. Das heißt, es wird ein Informationsschreiben geben meines Hauses an die anderen Häuser und wir wollen auch ein Fachgespräch initiieren zwischen dem Landesseniorenrat und den jeweiligen Hausleitungen und Fachabteilungen. Das können wir dieses Jahr noch angehen. Auf kommunaler Ebene ist die Unterstützung der ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten in Beirät durch hauptamtliche Strukturen und die Stärkung des Ehrenamtes in den Vordergrund. Auch hier können wir kurzfristig zum einen in den fachlichen Austausch gehen, zum anderen Handlungsempfehlungen, nochmal Formulierungen, damit auch in den Kommunen mehr Klarheit darüber besteht, wie Seniorenbeiräte und Beauftragte unterstützt werden können, was das Haupt dann in den Verwaltungen für Möglichkeiten hat und was an den Stellen auch gebraucht wird. Und wie gesagt, das kann in den nächsten Monaten, wird es umgesetzt und gestartet, federführend durch mein Haus gemeinsam mit dem Landesseniorenrat. Andere Themen, die längerfristig angegangen werden müssen, sind Fragen der verbindlichen kommunalen Altenhilfeplanung, Stärkung des Ehrenamtes und so weiter. Trotz alledem freue ich mich, weil die Ergebnisse auch gezeigt haben, dass wir in der Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte vieles geschaffen haben. Der Weg wurde vor 12 Jahren begonnen. Dort wurde das erste Seniorenmitwirkungsgesetz beschlossen. Und erstmalig wurde 2012 Seniorenvertretung auf Landes- und kommunaler Ebene in Thüringen gesetzlich verankert. Wir haben dieses Gesetz dann evaluiert und novelliert. Und das heißt, dass wir 2019 dann die Mitbestimmungsrechte gestärkt haben, wesentlich gestärkt haben. Beispielsweise wurde die Wahl eines Seniorenbeirates für Kommunen ab 10.000 Einwohnern verpflichtend festgelegt. Und wir haben dadurch auch erreicht, dass es eine flächendeckende Etablierung von Seniorenvertretungen auf Landes- und kommunaler Ebene gibt. Und an dieser Stelle kann ich auch stolz sagen, dass das Vorbildcharakter hat, denn entsprechende Gesetze gibt es nur in 4 weiteren Bundesländern und selbst in den Bundesländern sind diese Regelungen zur Mitwirkung, Beteiligung von älteren Menschen durch Seniorenvertretung eben nicht mit verbindlicher Verpflichtung. Durch diese verbindliche Regelung gibt es also in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Seniorenbeauftragte im Amt und in allen Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern auch Seniorenbeiräte. Wir haben also aktuell 23 Seniorenbeauftragte und 23 verpflichtende Seniorenbeiräte. Wir haben zudem 14 freiwillig etablierte Seniorenbeiräte in Gemeinden unter 10.000 Einwohnerinnen. Diese Beiräte besitzen aber die gleichen Rechte und Pflichten wie die verpflichtenden Seniorenbeiräte. Es gibt 5 Seniorenbeiräte, die sich auf Landesebene gegründet haben, um als Bindeglied zwischen Seniorenbeauftragten und Seniorenbeiräten in Landkreisen auch zu funktionieren. Diese Seniorenbeauftragten und Beiräte sind Ansprechpartner für ältere Menschen vor Ort. Sie vertreten deren Interessen gegenüber den Kommunen und müssen vor Entscheidungen, die überwiegend von Seniorinnen, von denen überwiegend Senioren und Senioren betroffen sind, auch entsprechend im Kreis, Stadt oder Gemeinderat angehört werden. Und sie haben das Recht, Stellungnahmen abzugeben. Diese Tätigkeiten und Projekte der Seniorenbeauftragten und Seniorenbeiräte werden durch das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen finanziert. Auch der Landesseniorenrat, also die Vertretung auf Landesebene mit einer hauptamtlichen Geschäftsstelle, wird über das LSZ finanziert. Wir haben derzeit einen Geschäftsführer und 2 Referenten. Und wie gesagt, der Landesseniorenrat berät die Landesregierung und ist vor der Einbringung von Gesetzentwürfen in den Landtag und vor dem Erlass von Rechtsverordnungen auch mit zu beteiligen. Hier haben wir noch Nachholbedarf. Ja, zusammenfassend denke ich, kann man sagen, dass die Bedeutung der älteren Menschen für das Land immer größer wird. Seniorinnen und Senioren müssen einbezogen werden in die Gestaltung ihrer eigenen, aber auch unserer aller Lebensverhältnisse. Das ist auch Wertschätzung unsererseits gegenüber Seniorinnen und Senioren. Wir haben nun gelernt, was funktioniert, was noch nicht so gut funktioniert, und unser Umsetzungsplan wird uns helfen, hier diese Verbesserungen zu erreichen und vor allem eben die Beiräte und Beauftragten wirksam zu unterstützen. Herzlichen Dank.
Ja, recht vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das sehe ich im Moment nicht. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder hier. Haben Sie eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.